2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 20. August 2018, ganz kurz nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli bei Union Berlin am kommenden Sonntag. Ja, das erste Spiel nach der ersten Pflichtspielniederlage in dieser Saison, das Pokal aus am Freitag in Wien. Da es sich hier aber um Punktspiel handelt, sind wir weiterhin Tabellenführer und fahren somit ja als Tabellenerster an die alte Försterei und werden ein Spiel erleben zweier ungeschlagener Mannschaften im Punktspielbetrieb. Ich darf das bevorstehende Spitzenspiel heute mit Tim und mit Sebastian besprechen. Moin Tim, moin Sebastian.
Hallo Micha.
Ahoi.
Zum Anfang, ihr kennt das ja beide schon, weil ihr schon als Gast hier wart. Stellt euch doch mal kurz vor, kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr, was macht ihr und warum Union Berlin?
Ich soll anfangen, hat Sebastian gesagt. Also, ich bin jetzt hier schon da, ich habe ein Abo, ne?
Du hast ein Abo.
Das Millern-Ton-Abo. Na, wir haben es jetzt, wie du meintest, schon ein paar Mal gemacht. Bin seit einigen Jahren treuer Union-Fan und begeistert von all dem, was dort passiert. Bin als potenzieller Auswechselspieler auch im Textiluniversum angegliedert und als solches wirke ich hier in Berlin.
Ja, hi. Mhm. Ich schreibe für das Textilvergehen und zwar täglich den State of the Union gemeinsam mit Daniel und ansonsten machen wir seit jetzt 10 Jahren im Prinzip, also im November ist ein 10-jähriges Jubiläum, den Podcast Textilvergehen. Zu jedem Spiel in wechselnder Besetzung reden wir drüber. Und ja, in 10 Jahren ist da sehr viel zusammengekommen. Das heißt, ich glaube, uns kann nichts mehr schocken.
Sehr gut. Ich glaube, auch ihr seid somit die ältesten Podcaster, zumindest in der zweiten Liga, würde ich sagen. Ne? Ja, die am längsten dabei sind, so.
Ja, also Unioner sind ja auch leidensfähig und da wirft uns nichts irgendwie so schnell aus der Bahn.
Okay. Jo, die Saison ist noch jung. Ich hatte es ja eingehend erwähnt, irgendwie wir so kommen als Tabellen. Erster haben zweimal gewonnen, ihr habt einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn so in die Saison gegangen? Bei euch hat sich ja auch einiges sportlich verändert im Sommer. Also Stichwort neuer Trainer, Spieler, viele finde ich gegangen, viele neu gekommen. Ja, mit welchen Erwartungen seid ihr quasi gestartet?
Also man muss ja mal sagen, die letzte Saison war ja dann schon fast etwas traumatisch. Sebastian nickt laut. Also genau wie ihr ja auch, hing irgendwie alles bis zum Schluss am seidenen Faden und das war ja nun gerade nicht zu erwarten, weil letzte Saison war ja overhyped und Aufstiegskandidat und pipapo und jetzt musste es doch endlich passen, jetzt wo keine großen Dinos in der Liga sind, naja, wie das ausgegangen ist, haben wir alle gesehen, 9. Platz und irgendwie 2 Tage vor Saisonende gerettet. Was sich letzten Endes gezeigt hat, ist, dass halt einfach die Struktur, die sich Union gewählt hat in der sportlichen Leitung, das betrifft jetzt nicht nur den Trainer, so nicht hingehauen hat. Und dementsprechend wurde diese Konstellation komplett aufgelöst. Das betraf dann vor allem uns Munak, der halt vorher Leiter, wie war nochmal der offizielle Titel?
Ich sage immer Geschäftsführersport.
Du sagst immer Geschäftsführersport, das trifft, die ganzen Bezeichnungen sind etwas skurril bei Union. Als solcher war er halt, und er ist halt auch so ein Urgestein und war auch im Vorstand mit drin.
Ist Mitglied des Präsidiums und also war Mitglied und ist weiterhin Mitglied des Präsidiums.
Genau, aber er war eben auch als sportlicher Leiter Mitglied des Präsidiums. Ja. Ja, und dann sind wir ja mit Keller in die Saison gestartet, nachdem wir ja eigentlich vorher mit ihm eine ganz erfolgreiche Saison gespielt haben. Ja, und so rumpelte dann die Saison etwas unrund vor sich hin und im Dezember kam dann eben die Entscheidung, dass Keller entlassen wird zur
aller für viele Jahre, für viele ja genau, überraschend, auch für mich.
Für alle.
Weil das war, ihr wart Fünfter oder irgendwie sowas, glaube ich. Ne?
Vierter.
Vierter, siehst du. Und ja, dann habt ihr ab Dezember mit André Hofschneider ja quasi weitergemacht, alter Bekannter, der ja dann irgendwie, ich hatte glaube ich gesehen, glaube ich, fünf Siege, sechs Unentschieden, sieben Niederlagen, also eher nicht das, was ihr eigentlich wolltet, ne?
Ja, die Siege kamen vor allem eher zum Ende der Saison, also es war insgesamt viel schlimmer, als sich jetzt die nackten Zahlen anhören. Ich muss ja mit Tim mal kurz berichtigen. Also Union war schon besser letzte Saison, die haben achten Platz gemacht.
Achter waren wir?
Ja, tatsächlich. Oh. Aber es war, also was stimmt, ist halt, die ganze Mannschaft ist im Prinzip gekippt. Ja, also so mit dieser Kellerentlassung ist halt auch davor schon, also es war nicht, die Kellerentlassung war jetzt nicht der Punkt, um irgendwie zu sagen, da ist die Mannschaft irgendwie auf die Barrikaden gegangen oder ist dem Trainer nicht mehr gefolgt, sondern es gab einen Teil, der Jens Keller gefolgt ist, und es gab unter anderem Steven Skripski, der das auch nicht mehr gemacht hat, vorher schon, der auch so einen offen ausgetragenen Clinch mit dem Trainer hatte. Und am Ende gab es aber auch nicht mehr viele Spieler, die André Hofschneider gefolgt sind. Und die ganze Kommunikation war schwierig im Verein schon. Und man hat dann irgendwie so die Arschbacken zusammengekniffen. Am Ende, der Präsident ist dann halt im Bus mitgefahren, war bei jeder Mannschaftssitzung quasi, also Vorspielbesprechung dabei, war im Mannschaftshotel dabei. Eigentlich Sachen, die absolut nicht gehen, weil man jede Autorität des Trainers damit untergräbt. Aber,
total,
aber es gab ja auch gar keine Variante, was anderes zu machen. Also was drei Tage vorher irgendeinen Feuerwehrmann holen, den man dann vielleicht wie Hannover damals irgendwie dann auch noch weiter verpflichten muss, auch wenn man davon nicht überzeugt ist. Es gab einfach keine andere Wahl. Es war halt so, der ganze Verein hat gesagt, okay, jetzt Augen zu und durch, wir schaffen das irgendwie und den Rest klären wir danach. Und dann haben sie Tabula Rasa gemacht. Die haben den Manager, also den Geschäftsführer Sport, Lutz Munak, gefeuert. Also nicht gefeuert, degradiert. Er ist jetzt nur noch Geschäftsführer Nachwuchs und Amateure. Und es gibt einen neuen Geschäftsführer Profifußball, das ist der bisherige Chefscout Oliver Runert geworden. Also den bezeichne ich immer als Manager, weil mir das wirklich auch immer ein bisschen zu blöd ist, wie Union das bezeichnet. Den Helmut Schulte, den ihr auch ganz gut kennt, der war ja Leiter Lizenzspielabteilung, quasi so ein Bindeglied zwischen diesem Manager, Sportdirektor und dem Trainer. Den hat man richtig gefeuert und auch nicht ersetzt, sondern und dann hat man halt auch den Trainer André Hofschneider freigestellt, nicht gefeuert, weil der hat noch einen Vertrag bis 2019 und keiner weiß, was er gerade macht. Wahrscheinlich halt einfach diesen Vertrag haben.
Und der geht doch eigentlich normalerweise immer dann zurück in die Jugend bei euch eigentlich, ne?
Ich glaube, dass er das nicht machen wird. Aber wissen, was er gerade macht, kann ich auch nicht sagen. Da ruht die See bei Union ja immer sehr still. Und dafür hat man dann halt Urs Fischer aus der Schweiz als Trainer geholt.
Kann sein, dass er vielleicht als Beobachter
ja, ihr kennt das ja, klar, sowas, irgendwie, ne? So Scouting-Kram, aber der hat halt einen Trainervertrag bis 2019 bekommen und den wirst du halt also arbeitsrechtlich jetzt nicht zwangsläufig da irgendwie in so einen Schreibtischjob irgendwie schieben können. Ja, und außerdem hat er ja den Fußballlehrer gemacht das Jahr zuvor und das wird man ja auch nicht umsonst machen wollen. Also die Karriereplanung von André Hofschneider sah bestimmt auch ein bisschen anders aus.
Ja.
Gut, aber das war so die Situation vorneweg. Ich will es ein bisschen kurz halten, weil es wirklich auch viele Schmerzen sind. Das war eine sehr, sehr anstrengende Saison. Ich habe vorhin ja noch so lachs gesagt,
wem sagst du das?
Wir bei Union sind Leiden gewöhnt, aber so viel Leiden, das war wirklich, weil es halt auch so unerwartet kam. Dass man, wenn es einem finanziell schlecht geht im Verein und auch sonst alles nicht so cool ist, dass man dann also viele Sachen eher aushält, klar, aber nicht, wenn alles andere im Verein ansonsten eigentlich richtig gut läuft. Ja, also wirtschaftlich steht Union relativ gut da. Man plant da diesen Stadionausbau und so weiter und so fort und da geht's einfach wirklich, wirklich nicht, dass dann halt sowas völlig überraschend komplett aus dem Ruder läuft, der Verein kommunikativ mehr als dürftig dasteht, also die konnten ja auch nicht verargumentieren nach außen hin, wie das mit der Kellerentlassung gelaufen ist, weil alle immer nur die Geschichte sagen, wie kann man nur einen Trainer auf Platz 4 entlassen? Ich finde, es gibt viele Gründe, einen Trainer auf Platz 4 auch zu entlassen, weil die aktuelle sportliche Situation halt nicht immer alles ist. Aber das haben sie echt nicht geschafft und dann sind die übelsten Gerüchte ins Kraut geschossen und das war sehr, sehr unangenehm. Die Spiele waren anstrengend, der Abstiegsplatz kam immer näher und ich habe gedacht, oh mein Gott, wir können echt noch absteigen. Ne? Und am Ende ist es dann halt glücklich ausgegangen für uns, aber wir haben ja mit Braunschweig ja gesehen, was passieren kann dann. Ja, also insofern, so sicher, wie man sich halt gefühlt hat, Union ist ja jetzt im 10. Jahr in der zweiten Liga auch, so sicher, wie man sich da gefühlt hat in der zweiten Liga, so sicher ist man gar nicht. Ja,
ja, das also, war ja auch das, was ich immer gesagt habe in den letzten Gesprächen oder Spielen, auch da steigt jemand ab, der weiß das noch gar nicht. Und das kann durchaus halt ein Name sein, der eher etabliert ist, wahrscheinlich in der zweiten Liga. Ja. Und das hat halt Braunschweig getroffen. Das war, kam für dich auch super überraschend.
Also das, das war schon sehr krass. Und jetzt, und das ist, glaube ich, vielleicht auch so der Punkt, also sie haben wirklich Tabula Rasa gemacht. Es ist ihnen schwer gefallen, das kann ich auch verstehen, weil Lutz Munak ist schon so, wie Tim sagt, ein Urgestein. Der war zwar nie Spieler, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt jemals Profifußball gespielt hat, ich glaube nicht. Und der kommt halt aus dem Nachwuchs, ist aber schon Ewigkeiten bei Union, war zwischendurch Leiter Nachwuchsleistungszentrum, technischer Leiter erst, dann sportlicher Leiter auch. Und hat sich da so Stück für Stück nach oben gearbeitet. Dem fehlten aber irgendwie die Kontakte in den Profifußball, beziehungsweise halt auch, glaube ich, einfach, dass seine Art nicht zum Profifußball passt. Ja, also so, er kommuniziert halt dann sehr technokratisch und das funktioniert halt nicht. Ja, also da so ewig lange Sätze vor sich hin zu erzählen und nicht mal auf den Punkt zu kommen oder mal halt, wie heißt es so schön immer, ein raushauen. Das, was Helmut Schulte ja im 2-2 auch kann, ja. Das konnte Lutz Munak überhaupt nicht. Das ist schon ein Problem für ihn gewesen. Und wie gesagt, auch die fehlende Vernetzung vielleicht auch. Das ist aber jetzt wirklich von außen. Das weiß ich nicht, wie sehr ihm die gefehlt hat. Aber er war halt im Verein sehr gut vernetzt. Und auch André Hofschneider, der ja nun auch schon sehr lange bei Union war, früher als Spieler, dann als Co-Trainer und so weiter und so fort. Das ist denen sehr schwer gefallen, also dem Präsidenten vor allem, da die Leute da zu degradieren, zu feuern, wie auch immer, und da einen Neuanfang zu starten. Und den haben wir jetzt mit Oliver Runert, ist halt, wie gesagt, Chef-Scout zum Manager. Das ist, ich sag mal, nicht häufig so eine Situation. Ich glaube aber auch,
dass. Das sind ja eigentlich auch ganz andere Fähigkeiten, die beim Scout gefragt sind oder bei einem Manager gefragt sind.
Der war ja nicht immer Scout. Der war ja nun Leiter der Knappenschmiede bei Schalke sehr lange. Und da ist man schon sehr Manager von verschiedenen Nachwuchsmannschaften und so weiter. Ist dann, als Christian Heidel kam, relativ zügig gegangen, in Klammern wurden. Da gibt es keine klaren Aussagen, was da war und wie und warum oder ob die sich einfach nur nicht gemocht haben. Aber der Punkt ist halt, der hat als Chefscout bei Union gearbeitet und war eigentlich im März, April im Gespräch mit Horst Held nach Wolfsburg zu wechseln. Horst Held als Manager und weil die halt so eng miteinander sind, wäre er dann halt als, frag mich was, Nachwuchsleiter oder so wahrscheinlich oder auch so Chefscout-mäßig da mitgegangen. Nun ist Horst Held nicht dorthin gegangen und Oliver Runert hier geblieben und ich glaube, man hat einfach dringend sportliche Kompetenz einerseits gesucht bei Union und andererseits brauchte man jemand, von dem man schon ungefähr ein Bild hat, wie der menschlich irgendwie in diesen Union-Kosmos reinpasst.
Und der auch selber schon mal einen Eindruck von Union hat und weiß, wie da die Räder ineinander greifen. Und
er ist war schon ja noch anders als bei vielen anderen Vereinen.
Er war keine ganze Saison da, er war eine halbe Saison da.
Ja. Obwohl ich mir natürlich auch vorstellen kann, nach der Hofschneider-Geschichte, der ja nun auch den Verein auswendig kennt, und trotzdem zu sagen, jetzt wieder eine interne Lösung anzustreben und vielleicht dann doch nicht nach extern zu gucken, eher ein bisschen gewagt wahrscheinlich, so in der Außenwahrnehmung.
Ja, aber die Frage ist ja halt, wen kriegst du? Also in der kurzen Zeit. Ich weiß nicht, wann die Entscheidung gefallen ist, Lutz Munak zu degradieren. Ich würde sagen, ein paar Spieltage vor dem letzten Spieltag. Und dann hatte man ja noch eine Woche Zeit gelassen und dann diese Entscheidung verkündet. Das kann ich jetzt nicht sagen, wann das war. Aber das ist halt sehr kurz und man hatte natürlich auch Druck, ne? Weil dann halt Entscheidungen getroffen werden mussten über den Kader, Trainersuche. Und bevor du einen Trainer
suchst, so eine Zeit, wo alles dann losgeht, ne?
Richtig. Und bevor du einen Trainer suchst, musst du halt einen Manager haben. Also das hat Stuttgart ja schon einmal präsentiert, wie das läuft, wenn man einen Trainer hat und danach den Manager holt. Ja. Da ist man dann im Zweifelsfall den Trainer auch sehr schnell wieder los.
Ja. Und es ist meine intern Hofschneider und Munak sind auf eine ganz andere Art und Weise intern. Die waren nicht nur schon da beschäftigt, sondern die sind halt einfach seit Jahrzehnten an diesen Verein gebunden. Das gilt für Oliver Runert nicht und ich finde, er hat es bisher recht souverän über die Bühne gebracht. Insbesondere hat er uns dann relativ schnell eine Trainerlösung präsentiert, die von Anfang an eigentlich auf viel Gegenliebe stieß. Zumindest war die Skepsis gering ausgeprägt, sag ich mal. Und soweit wurden wir bisher auch nicht enttäuscht.
Ja. Auch ein bisschen überraschend für mich, weil natürlich jemand, der vom FC Basel kommt, was ja auch so international strahlt, das Ganze, der dann zur Union geht. Also fand ich schon ein bisschen überraschend.
Ja, kann man sich ein bisschen anders herleiten. Und zwar ist ja, also ich sag mal, so ehrlich bin ich dann doch. Ja? Also Union ist jetzt nicht der Mittelpunkt der Fußballwelt, auch wenn ich das für mich so sehen würde, sondern... der Punkt ist halt, Union ist hat eine sehr gute Infrastruktur, ist halt ein gut sortierter Verein in der zweiten Liga mit Potenzial für mehr. Und also ist halt jetzt kein Chaosverein, da ist kein Verein, wo das Stadion nicht irgendwelchen Ansprüchen genügt, wo irgendwie eine riesen Schuldenlast oder irgendwelche anderen schlimmen Sachen, so eine Legacy irgendwie da ist. Das ist es nicht. Ja, das ist sehr sortiert, ambitioniert, gute Infrastruktur und da soll mehr entstehen. Und das ist an sich ein ganz gutes Sprungbrett. Und wenn man dann weiß, dass Urs Fischer, ja, der war halt beim FC Thun, dann beim FC Zürich, dann beim FC Basel. Wo soll er in der Schweiz denn noch trainieren? Young Boys? Aber ich meine, weiter oben als Zürich und Basel geht halt nicht. Und der nächste Schritt war halt Ausland. Und wo gehe ich ins Ausland hin? Dann ist er halt deutsch sprechender Schweizer. Hat sich dann in Berlin einen durchaus bekannten Berater genommen, mit Dino Lamberti. Der hat halt hier in Berlin schon Raphael, Ronny und bei Union auch Silvio gehabt, aus der Schweiz. Und der hatte vorher gar keinen Berater, Urs Fischer. Ja? Der hat den sich erst vor einem Dreivierteljahr genommen, und um dann halt quasi so die Karriere aufzubauen. Dann hat er sich schön einen Instagram-Account gemacht und sonst was. naja, was man halt so macht und dann halt so sondiert, Ausland. Und dann kam halt eins zum anderen. Urs Fischer selbst wird einerseits sehr geschätzt und andererseits gilt er halt auch als Bieder im Fußball. Und das waren halt so Sachen, wo er vielleicht in der Schweiz, vielleicht, wie gesagt, da ging es halt nicht weiter. Und wo kommst du halt irgendwie dann weiter? Eine Bundesliga ist halt schwierig, weil sie halt entweder aus den eigenen Nachwuchstrainer nehmen oder halt vielleicht schon etablierte. Aber dass in der Bundesliga jemand so als
Oder halt die Aufsteiger aus der zweiten Liga.
Richtig. Und das ist halt tatsächlich so diese Sprungbrett-Variante. So sehe ich das. Und also da kann schon auch was für ihn rausspringen, ohne dass nur quasi für Union was rausspringt. Ja?
Also der macht jetzt den Tedesco mit uns.
Ja. Okay, du kannst das einfach viel pointierter sagen. Ja.
Du hast das gerade angesprochen, er wird eher so als Bieder wahrgenommen. Könnt ihr nochmal was dazu sagen? Was ist er persönlich für ein Typ und wie ist so seine sportliche Philosophie, die ihr bisher wahrgenommen habt?
Er angelt gerne.
Also ich finde, das Wort Bieder ist unangemessen. Ich finde, er ist ein extrem warmherziger, angenehmer Kerl. Auch so im Hintergrundinterview, wo Presse nicht zugelassen ist, so gab es so ein Fantreffen mit ihm. Auch super unterhaltsam, und was ich besonders bemerkenswert fand, so eine Gabe, die zum Beispiel Keller überhaupt nicht hatte, war halt auch irgendwie so mit Fans gut sprechen zu können. Also ich erinnere mich noch, wo er so ein Fan kam, kannst du dir vorstellen, wie das bei so einem Fantreffen dann so kommt, da kommt dann immer irgend so ein besserwisserischer Fan, der meinte so, ja, hier bei dem Spiel und so, das hat mir überhaupt nicht gepasst und hinten, da war ja keine Ordnung und vorne und die Reihen sind ja nicht verbunden, und so, weißt du, so Kritik nach dem ersten Spieltag, ne? Und Fischer hat sich das alles so angehört und hat so, ja, genauso habe ich auch vor dem Team gestanden, das habe ich auch gesagt, und hatte alle Herzen schon mal für sich, hat das dann mal auch ausgeführt, hat es erklärt und so weiter, also er moderiert gut, Er scheint einen wachen Blick zu haben, und ich finde auch die Personalentscheidung, die er jetzt mit dem neuen Kader bisher getroffen hat, sind nachvollziehbar, tragen viel von dem, was im letzten Jahr gut funktioniert hat, und ergänzen das mit dem neuen Spielermaterial, was da ist, ohne jetzt gleich komplett steil zu gehen und alles über den Haufen zu werfen. Also ist halt noch ein bisschen früh, hier ein Resümee zu ziehen. Aber ich glaube, Urs Fischer passt gut zur Union. Ist wahrscheinlich, also kann gut sein, dass das der richtige Trainer zur richtigen Zeit ist. Und soweit sind die Ergebnisse ja auch okay. Also bei uns herrscht keine Panik.
Genau, ihr seid 1-0 zu Hause gestartet. gegen Aue, habe dann in Köln 1-1 geholt, wo man jetzt auch sagen kann, Respekt, wie ihr das gemacht habt, und habt jetzt gestern 4-2 bei Carl Zeiss 50 Jahre nach dem FDGB-Pokalfinale mit 4-2 gewonnen. Ne?
Genau, ja. Das waren drei sehr unterschiedliche Spiele, also gegen Aue, das war alles noch sehr weitwild, da lief auch viel nicht zusammen und am Ende war es ja auch glücklich durch den Freistoßtreffer von Groß, der ja auch erst kurz vorher eingewechselt wurde, das hätte halt genauso gut auch nicht klappen können. Aue war jetzt keine unmittelbare Bedrohung, aber die hätten also genauso gut, weißt du, so glückstreffermäßig genauso den landen können. Also das Spiel, da hatten wir einfach nur Glück, ohne wirklich schlecht gespielt zu haben. Gegen Köln war dann schon sehr viel mehr Struktur zu sehen, wobei da hatte ich jetzt wieder viele Fahnen vor dem Gesicht, da musst du mal so als Fernsehgucker. Ja,
also in der ersten Halbzeit weniger, in der zweiten mehr. Hm.
Fand ich taktisch schon ziemlich gut, was ihr da gemacht habt. Also so gegen Köln so zu bestehen auswärts, fand ich gut.
Ja, das war gut und das war wahrscheinlich jetzt auch so das Selbstvertrauen, was gut dabei geholfen hat, jetzt auch diese Pokalnummer so durchzuziehen. Mhm. Die wieder eine Steigerung war, aus meiner Sicht.
Ich hatte ja gerade nach der sportlichen Philosophie von Fischer gefragt. Ich glaube, das kann man gar nicht isoliert sehen. Man muss natürlich auch mal gucken, wer ist eigentlich gegangen bei euch und wer ist dazugekommen, ne?
Ja.
Um das überhaupt zu verstehen, wie er spielen lässt. Das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Vielleicht erstmal so, also wir haben zum Beispiel nur einen Neuzugang mit Marvin Knoll. Bei euch ist das eine richtig große Latte von Ab- und Zugängen. Ne? Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen?
Also bei den Abgängen bin ich so zwiegespalten. Also das mag jetzt von den Namen her vielleicht viel klingen, aber wichtig sind eigentlich vor allem drei Spieler. Und zwar Steven Skripski zum FC Schalke für Geld, Toni Leistner für Lau leider zu Queen's Park Rangers in die zweite englische Liga und Christian Pedersen, also Toni Leistner als Innenverteidiger, Steven Skripski Stürmer und was mir wirklich ein bisschen sehr wehtut, auch Christian Pedersen als Linksverteidiger nach Birmingham in die zweite englische Liga. Dafür gab es auch Geld.
Ja, und man kann ja auch generell gutes Geld verdienen in der zweiten englischen Liga.
Das ja, ist so. Das ist halt tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Die anderen Spieler waren alle keine Stammspieler, die drei waren Stammspieler. Ich kann mich nicht erinnern, wann Union drei wirkliche Stammspieler auf einmal verloren hat. Das ist schon eine sehr lange Weile her. Insofern ist das bemerkenswert. Die wurden aber, das muss man auch sagen, die hätte man auch schon ein Jahr zuvor für viel mehr Geld noch loswerden können, also verkaufen können, loswerden ist vielleicht blöd.
Also vor allem Toni Leistner, das war klar, dass der weg wollte, aber da man eben so beseelt war von diesem Aufstiegswunsch und meinte... Genau,
hat man denen halt gesagt, nee, nicht. Also man hätte über 10 Millionen Euro erlösen können. Und das hat man aber nicht gemacht. Und
10?
Über 10, ja.
Echt?
Die Zahl? Für alle drei zusammen.
Ach so, ja, insgesamt.
Ja. Und das hat man jetzt nicht. Jetzt hat man, glaube ich, 6 oder 7 ungefähr erlöst mit Steven Skripski, Christian Pedersen. Und das ist schon wirklich bitter. Die anderen waren jetzt nicht Stammspieler. Da fällt vielleicht noch für euch wichtig Dennis Daube rein.
Nach Uerdingen, ne?
Der ist nach Uerdingen gegangen. Das spricht auch meistens dann auch dafür, dass die Einschätzung dann richtig ist, wenn sie halt jetzt nicht bei einem viel besseren Club landen. Ja? Also wenn man die Spieler dann gehen lässt. Der war jetzt quasi 3 Jahre bei Union, glaube ich.
Ja.
Und kann mich nicht erinnern, dass er irgendwie signifikant mal nicht verletzt war. Das ist wirklich, es hat er so mit sich rumgeschleppt. Der ist eigentlich ständig verletzt gewesen. Du kannst eigentlich mit Dennis Daube für eine Saison nicht auf 34 Spieltage planen. Also das ist bitter für ihn, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass er weiter viele Anlagen hat. Der hat gute Spiele geliefert, aber er war nie so, dass du sagst, irgendwie, der ist in diesem Team so drinne, dass er halt unverzichtbar ist oder dass er sich so reinkämpft irgendwie. Da gibt es viele andere Spieler, die eine ganz andere Art haben, sich reinzuhauen, auch wenn es halt technisch nicht so gut läuft oder so, oder spielerisch.
Hm.
Ja, also das,
Also für mich war das auch so eine Blaupause eigentlich, eine Verlängerung der Zeit, die er bei uns hatte. Also genau das, was du gerade schilderst, so war es bei uns halt auch. Und ich glaube, genau, also oft verletzt, aber dann auch in den entscheidenden Spielen nicht so auffällig, als dass er als wichtiger Spieler wahrgenommen wird.
Ja, also wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist, aber gerade, also ganz im Gegenteil, sondern ihm zu dieser Verletzungsmisere kommt halt noch so eine Art, die glaube ich, es schwer macht, geliebt zu werden von außen und es einem Trainer auch nicht schwer macht, ihn nicht einzusetzen. Ja, also das ist halt so der Punkt. Ich werde aber trotzdem, ich vermisse seine Instagram-Bilder. Ich finde, der ist ein krasses Fotomodel. Ja, aber Neuzugänge, hast du recht, sehr viele. Und vor allem, zuerst dachte man so, wow, Union hat jetzt nur alte Spieler oder so. Ja, also mit Rafał Gikiewicz, neuer Torhüter.
Von Freiburg gekommen.
Aus Freiburg, für den wurde Ablöse bezahlt. Manuel Schmiedebach über die Horst Held Connection.
Hannover.
Aus Hannover.
Ken Reichel, ne?
Ken Reichel aus, nicht aus Hannover, sondern aus Braunschweig. Aber Florian Hübner aus Hannover auch. Und bei Schmiedebach, das muss man schon mal sagen, dass da gibt es eine interessante Konstruktion. Der ist jetzt geliehen für ein Jahr und der wollte ja nicht aus Hannover weg. Und vor allem wollte er nicht transferiert werden, weil er das als sportlichen Abstieg gesehen hat und wollte sich sicher sein, dass er nicht dann nochmal absteigt, quasi dann meinetwegen in die dritte. Was ja durchaus, wie gesagt, wir haben die letzte Saison alle erlebt, nicht total unmöglich ist. Auch wenn es jetzt nicht super wahrscheinlich ist. Und jetzt ist der quasi geliehen, wird in der nächsten Saison gekauft, wenn Union nicht absteigt.
Ja, okay, also er kann auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall in die dritte Liga absteigen.
Ja, ja, okay, also, aber de facto ist er eigentlich verpflichtet. Ja, also das ist eine wirklich absurde Konstruktion, hat Wochen gedauert, diesen Vertrag irgendwie zu gestalten. Ja, aber der spielt jetzt im defensiven Mittelfeld auf der 6. Das ist jetzt das erste Mal seit wahnsinnig langer Zeit, dass wir wieder jemand auf der 6 stehen haben, der das auch spielen möchte und auch spielen darf.
Ja? Und offensichtlich auch kann.
Ja, das auch. Aber Felix Groß musste ja da in der letzten Saison ganz häufig spielen. Und der sieht sich aber, und das sehe ich auch so, durchaus offensiv stärker. Und Schmiedebach ist, hat ein krass, also man hat krass gesehen, warum der so viel auch Bundesliga gespielt hat. Ich finde ihn wirklich spielerisch richtig gut, aber der ist auch in entscheidenden Momenten extrem giftig und fies.
So ein Terrier.
Wirklich, also möchte ich nicht irgendwie vor ihm laufen. Der hat eine ganz mörderische Grätsche ausgepackt im ersten Spiel gegen Aue. Da habe ich gedacht, wow, 2 Zentimeter irgendwie anders und du wärst mit Rot so vom Platz geflogen. Und das war, und dann hat er eine, jetzt in Jena beim Pokalspiel auch so gefühlt als letzter Mann, in Jena sieht man immer ein bisschen schlecht, so eine Grätsche ausgepackt, kurz vorm Strafraum und wir dachten, oh mein Gott, Elfmeter, Freistoß und es gab Abstoß, weil er wirklich mit Fußspitze irgendwie auch den Ball zuerst getroffen hat. Also,
ja, Timing ist alles, ne?
Ja, aber der gibt da so krasse Zeichen, also das ist sehr etabliert, aber halt auch schon, auch glaube ich 30. Florian Hübner, 27, Innenverteidiger aus Hannover, Ken Reichel, 30, Linksverteidiger aus Braunschweig.
Und auch Ewigkeiten in Braunschweig gespielt. Ja. Und haben die ja auch so eine Führungsposition gehabt in Braunschweig.
Ja, die,
wichtiger Spieler, ne?
Aber die jetzt in Berlin so haben wird, weiß ich nicht. Aber Schmiedebach und Reichel, die eint, dass sie jeweils 10 Jahre bei den Vereinen waren.
Ja.
Dann Sebastian Andersson als Stürmer von Kaiserslautern gekommen.
Bisher definitiv der größte, also der sichtbarste Gewinn.
Naja, das ist ja natürlich gemein, weil Rafał Gikiewicz im Tor zum Beispiel ja kein Tor schießt, aber als Stürmer hat er jetzt schon 2-mal getroffen und interessant, ja, weil glaube, er halt
belebt aber auch das Spiel von Union, weil wir hatten ja nun vorher immer Polter vorne.
Der noch bis Oktober oder so ausfallen wird wahrscheinlich.
Sehr wahrscheinlich,
ja. Ja, der hat ja diesen Achillessehnenriss sich
in Lautern gehabt.
Genau.
Beim Aufwärmen, ne?
Das dauert eben. Und so präsent Polter ist, Andersson hat so eine geschmeidige, so eine katzenartige Geschmeidigkeit da vorne, die sich ganz gut macht, so, ne? Also der ist flexibler, anspielbar, habe ich so den Eindruck, er arbeitet sich da mehr und scheint zumindest auch mit Trimmel und den anderen, jetzt auch mit seinem schwedischen Kollegen Hedlund, hat man jetzt im DFB-Pokal gesehen, sehr zu harmonieren, dass sieht schön aus.
Ja, zu dem ist noch zu sagen, also er war in einer wirklich sehr, sehr schlechten Kaiserslauterer Mannschaft aus der letzten Saison. Gefühlt der Beste, 12 Tore ja. geschossen. Mhm. Und der sieht ein bisschen komisch aus, also im Sinne von, wie er manchmal spielt. Und man denkt halt so, ja, technisch jetzt nicht so brillant, aber der hat erstmal einen sehr direkten Zug zum Tor. Und was Tim auch sagt, also der ist funktioniert nicht nur als Zielspieler. Ja? Das ist manchmal bei Sebastian Polter so der Fall, das ist gar nicht, weil Sebastian Polter nur diese Qualität hat, das stimmt gar nicht, sondern weil er von den Mitspielern auch so ganz häufig so gesucht wurde. Und Sebastian Andersson kann halt einfach sich auch zur Seite fallen lassen und schiebt den Ball dann rein und jemand anders macht das Tor oder so. Der ist da nicht einfach bloß vorne zum Ablegen. Ja, und zum Ringen mit Innenverteidigern, sondern der sucht sehr, sehr direkt den Abschluss. Und das, finde ich, ist eine krasse Stärke, die halt auch so technische Schwächen durchaus wettmacht. Und ja, dann gab es noch als zwei Zugänge Ryerson oder Ryerson, je nachdem, wie man den gerne aussprechen möchte, ob man das auf Norwegisch oder auf Englisch machen möchte, aus Norwegen, von Viking Stavanger gekommen, als Rechtsverteidiger. Jetzt endlich mal gibt es ein Backup für Christopher Trimmel, der neue Kapitän geworden ist. Und Joshua Mees aus Hoffenheim, der aber in Regensburg gespielt hat in der letzten Saison.
Der hat in Regensburg gespielt, genau. Richtig.
Also sehr viele Zugänge, manche mit Potenzial, aber man sieht halt, dass auch sehr, sehr fertige, etablierte Zweitligaspieler verpflichtet wurden, die so ein bisschen zwischen Bundesliga und zweiter Liga changieren vom Leistungsvermögen.
Und auch Rafael Giekewitz hat, fand ich jetzt so, ja, die ersten drei Spiele ziemlich gut gemacht. Also ihr habt ja auch immer mal so jahrelang immer ja, so zwischen zwei Torhütern irgendwie geschwankt. Ich glaube, das könnte so jetzt die feste Größe bei euch werden. Der wirkt jedenfalls so.
Ja, der bringt so eine Selbstverständlichkeit mit, die, glaube ich, es Jakob Busk ein bisschen schwer machen wird. Ich kann mir jetzt auch noch nicht so ein Riesenbild machen, weil die Abwehr ein bisschen stabiler steht in den bisherigen drei Spielen, als ich das aus der letzten Saison gewohnt bin.
Aber er hat schon ein paar sehr souveräne Einsätze gebracht.
Ja, also auf jeden Fall ich schlafe nicht schlecht, wenn Rafael Giekewitsch jetzt hier der Stammtorhüter ist. Ja, also das ist alles cool. Und wir haben noch einen Zugang, den gibt es noch gar nicht. Nämlich, der steht jetzt hier bei uns als Stürmer X, weil wir Sebastian Polter mindestens bis Oktober. Wir wissen ja nicht, wie er zurückkommt. Ja, das ist ja,
einfach das kann lange dauern halt, ne? So Achillessehne
ist. Ja, es kann auch mit der Form, ja. Also das ist auch, das garantiert einen ja keiner, dass man dann halt in der gleichen Form zurückkommt und so weiter. Und das, die Eingewöhnung, der ist als Persönlichkeit und so sehr, sehr krass und sehr stark und auch präsent, auch jetzt schon die ganze Zeit. Aber es spielt natürlich nicht. Und du kannst halt nicht mit einem Mittelstürmer da reingehen. Das könntest du, wenn du jetzt einen Außenstürmer hast, den du ohne Probleme wie früher, also früher, wie bis zur letzten Saison Steven Skripski, den du auch als Mittelstürmer bringen kannst. Aber den hat Union jetzt aktuell nicht. Und nur mit Sebastian Andersson da reinzugehen, ist ein bisschen schwierig. Es ist aber gleichzeitig schwierig, jetzt einen Stürmer zu holen, von dem man einerseits möchte, dass der Potenzial hat und halt auch zu zweit mit Sebastian Andersson spielen kann und gleichzeitig im Zweifelsfall auch dann noch den Kampf mit Sebastian Polter aufnimmt.
Später. Genau, also das ist ja auch so eine Sache. Jeder weiß ja, dass Polter irgendwann kommt und wenn der fit ist, wird er ja auch spielen. Also nehme ich mal an.
Ja.
Polter ist niemand für die Bank. Deswegen muss derjenige natürlich irgendwie das auch im Auge behalten. Das heißt, nicht jeder kommt dafür in Frage wahrscheinlich.
Ja.
Aufgrund der Ambitionen, die man dann wahrscheinlich auch hat.
Ja, also das ist tatsächlich ein super schwieriges Thema, aber ich ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum 31. August.
Also ihr geht davon aus, dass ihr auf jeden Fall noch jemanden verpflichten werdet.
Ja, also der Runner, der sportliche Leiter, der hat das an mehreren Stellen schon relativ klar durchblicken lassen, dass sie schauen. Ob sie da jetzt erfolgreich sein werden, das können wir natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sich ein Stürmer anbietet auf dem Markt, der dem Zuschnitt von Union da entspricht und der auch Lust hat, zu Union zu wechseln, wird das noch stattfinden.
Ja, ich kann mir auch eine Leihe vorstellen von ihr. Ja, also für zum Beispiel einen Spieler, der auf eine Spielpraxis X kommen möchte, 15 plus Spiele oder so. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass da irgendwie sowas möglich ist. Aber dazu müssen ja vielleicht erstmal andere Dominosteinchen umfallen in diesem ganzen Transfergeschacher irgendwie auch bei der Bundesliga. Da muss ja auch mal noch ein Spieltag irgendwie runtergehen, damit die Leute wissen, wo sie stehen nach dem Pokal und am Spieltag. Und dann fällt für einen Zweitligisten vielleicht doch nochmal irgendwie was runter, womit man bisher nicht
so gerechnet hat. Eigentlich ist es doch immer so, wenn England oder Spanien oder China sich bewegt.
Ja, England ist ja
die Bundesliga, genau. Und dann bewegt sich die zweite Liga und dann bewegen sich die dritte, und so weiter.
Genau. Ja, genau. Und deswegen bin ich da ein bisschen entspannt, aber es ist natürlich schon so, dass das so ein bisschen so ein Damoklesschwert, ja. Also ich klopfe die ganze Zeit auf Holz, damit Sebastian Andersson auch wirklich nichts passiert.
Ja, das war es eigentlich so in Neuzugänge. Wir haben dann noch ein paar Leihspieler wieder zurückgeholt, unter anderem den, wie heißt nochmal den Vornamen?
Christopher Lenz. Aus Kiel.
Der in Kiel ja eigentlich eine tolle Saison gespielt hat, also zwei Saisons gespielt hat, also ist ja mit Kiel aufgestiegen Und jetzt war er dann gut genug, dass Union gesagt hat, na dann kannst du jetzt auch mal hier deinen Vertrag erfüllen. Jetzt gegen Jena im DFB-Pokal kam er auch das erste Mal zum Einsatz. Das war dann sozusagen schon mal ganz interessant, ne, weil das dann die Position von Ken Reichel war. Ja, dann altes Union, Urgestein, Erol Celulao, wissen wir alle nicht genau, ob der da eine Perspektive hat in dieser Saison. Aber er ist jetzt, sagen wir mal, der letzte verbliebene eigene Nachwuchs, nachdem uns jetzt Steven Skripski abhanden gekommen ist.
Der war nach Sandhausen verliehen, ne?
Genau. Ja, genau. Und der war da auch ein bisschen verletzt, also hat aber auch viele Spiele gemacht. Spielzentrales Mittelfeld. Und das ist halt tatsächlich jetzt so spannend, dass halt Grischa Prömer sich da offensichtlich erstmal etabliert hatte, auch dadurch, dass Felix Groß in der Vorbereitung verletzt war und Joshua Mees auch, der eigentlich so hinter den Spitzen zum Einsatz kommen könnte. Und für Erol Celulao kommen eigentlich die 8 oder die 10 in Betracht. Und da stehen halt viele Spieler gerade davor. Plus er ist gerade mindestens noch angeschlagen. Also er verletzt war letzte Woche. Ja, also das ist,
der es könnte, kommt ihm nicht, der könnte profitieren, wenn das große Verletzungspech kommt.
Ja, das, aber das ist, im Moment gestaltet sich für ihn echt schwer, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht so, und ich glaube, wenn das so bleiben dürfte, dann ist er auch nicht mehr lange da.
Ja, ich habe gerade gemerkt, ich habe meine Frage nach den Erwartungen für die Saison vorhin viel zu früh gestellt. Also jetzt, wo ihr einfach mal über die Zugänge, Abgänge, Trainer und so weiter berichtet habt, wie ist denn eure Erwartungshaltung? Also mal unabhängig, oder vielleicht kann man das auch gar nicht wegreden, auch mit den drei Ergebnissen, die ihr bisher habt. So, was ist eure Erwartungshaltung für die laufende Saison?
Das ist eine sehr gute Frage.
Dankeschön.
Ist jetzt auch keine Plattitüde oder so, sondern es ist wirklich eine sehr gute Frage, weil es gibt kein Saisonziel, wie im letzten Jahr jetzt gesagt wurde, wir wollen auf jeden Fall jetzt aufsteigen, sondern es ist jetzt so, dass man, also wir wollen besser sein als im vergangenen Jahr, ist so halt das, was man sagt, weil man, die wissen einfach auch nicht, wie diese Mannschaft, die so fragil war in der vergangenen Saison, die so auseinandergebrochen ist, die ihre individuellen Qualitäten nicht als Mannschaft auf den Platz bringen konnten, da war man sich jetzt nicht so sicher, plus dieses Tabula Rasa, was man da in dieser sportlichen Leitung gemacht hat, also dass man Manager und Trainer gleichzeitig raushaut, das ist ja natürlich auch, das muss sich auch neu finden alles. Also
ihr habt auch viele, viele Parameter auf einmal gewechselt.
Richtig.
Das ist auch so schwierig zu sagen.
Richtig, und die sind sich schon unsicher aus meiner Sicht und deswegen sagt man das so. Und es gibt noch was anderes und deswegen passt diese Personal Urs Fischer auch vielleicht noch viel, viel besser, so wie Tim das nämlich vorhin auch gesagt hat. Das ist ein Trainer, der erstmal auf Stabilität Wert legt. So, und Stabilität erstmal defensiv, Urs Fischer selbst war Verteidiger, der denkt auch ein bisschen so und du merkst auch so bei vielen Sachen, die die Mannschaft im Moment so umsetzt, dass es erstmal darum geht, gut zu stehen, wenig zuzulassen und dann hat man offensiv ja schon eine sehr hohe Qualität, die man dann einbringen kann und auch eine hohe Variabilität, die passt noch nicht so. Und ich glaube, man muss Union jetzt einfach und deswegen auch dieses sehr wischiwaschi Saisonziel und auch alles, was sie so sagen, einfach mal 10 Spieltage Zeit geben, sich dann angucken, ob aus dieser ersten Stabilität, die man da so entwickeln möchte, sich mehr entwickelt, ob dann halt, wie man mit verschiedenen Gegnern umgeht, also wie man mit Köln umgeht, hat man jetzt gezeigt. Wie geht man aber dann um, wenn man also
zu Hause ein Spiel gestalten will zum Beispiel?
Muss. Vor allem.
Sollte
vor
Publikum.
Oder auch auswärts.
Ja, zum Beispiel gegen St. Pauli oder so.
Ja, also.
Vielleicht.
Ja, also das ist tatsächlich, deswegen bin ich da so auch so ein bisschen zwiegespalten. Schaut man sich andererseits die Transfers an und auch so ein bisschen, so liest so ein bisschen zwischen den Zeilen, was auch Spieler sagen, die zu Union gekommen sind. Manuel Schmiedebach will unbedingt wieder in die Bundesliga. Ja, das, da macht er auch kein Hehl draus. Und wenn du das halt so raushaust, im Moment wirst du halt blöd angeguckt werden, weil alle sagen, ja, Köln und HSV, die machen 1 und 2 unter sich aus. Und Union sagt, naja, wenn, also das ist jetzt meine Interpretation, niemand sagt das bei Union, ja, ist halt, die wollen halt da sein, wenn da oben irgendwas möglich ist.
Ja. Und ich glaube, man ist auch immer so ein bisschen geläutert, wenn man sagt, vor einer Saison, so wie ihr es so ein bisschen gemacht habt in der letzten Saison, wir wollen aufsteigen, dann hat man natürlich schon mal irgendwie Druck auf jeden Fall, ne?
Ach ne, den Druck hat man sowieso. Also das finde ich irgendwie, weil egal was du nach draußen sagst, Diesen Druck hat man wirklich, wirklich immer. Also ja. Dieses, egal.
Wenn du tief stapelst, ist es auch nicht auf Erscheinen.
Ja, also man muss schon irgendwie das auch so haben, dass alle diesem Ziel folgen können. Das finde ich schon wichtig und dass das auch plausibel ist. Und gerade, also zuerst habe ich auch gedacht bei den Transfers irgendwie, als es hieß Ken Reiche, Florian Hübner, Gikiewicz, Andersson, dass ich das, und mehr und mehr bin ich davon überzeugt, dass da halt auch Spieler dabei sind, die mehr bringen. Aber man hat halt erstmal Spieler geholt, die auf Stabilität gehen. Die haben fast alle, also von diesen etablierten Spielern, die haben fast alle 2 Jahresverträge. Das ist eigentlich auch so nichts, wo du sagst, da baue ich jetzt eine Mannschaft drumherum auf. Ja, bei einem 2-Jahres-Vertrag. Aber es ist halt, andererseits gibt dir das halt so eine Planungssicherheit, weil sehr viele Verträge bei Union laufen jetzt im nächsten Sommer aus. Und du weißt halt, dass du dann nicht diesen massiv riesigen Umbruch hast. Du kannst mit was planen, mit Spielern, die schon zweite Liga links und rechts hoch und runter gesehen haben. Ja, die fallen einfach nicht so schnell um. Und also die werden nicht wuschig, wie soll ich sagen? Ja, weißt du, was ich meine? Ja, wenn halt irgendwie plötzlich mal so eine Situation ist, wo man einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen muss und durchziehen muss, dann sind diese Spieler da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Planung. Deswegen haben diese Spieler diese 2-Jahres-Verträge, deswegen hat man die so geholt. Und wenn da dieses Jahr irgendwie oben was möglich ist, dann cool. Aber das ist jetzt nicht der erste Auftrag. Der erste Auftrag ist tatsächlich Stabilität. Endlich Sicherheit, defensiv vor allem stabil zu sein, weil in der letzten Saison Tore hat man ohne Ende geschossen, in der Hinrunde, in der ersten Saisonhälfte. Ja, aber man hat auch ohne Ende Tore kassiert und das war echt ein Problem. Und jetzt geht es darum, weiter Tore zu schießen, aber nicht mehr so viel zuzulassen. Und wenn dann mehr rausspringt, dann cool. Aber es redet keiner jetzt hier Aufstieg ist, muss und so weiter und so fort. Aber ist natürlich, wenn die das Stadion ausbauen wollen auf 38.000 Plätze, dann willst du irgendwann nochmal aufsteigen.
Ja, außerdem, letztes Mal ist Union aufgestiegen, als das Stadion gebaut wurde. Und dann ist man dann sozusagen gleich in der neuen Liga eingezogen. Das können wir ja dann...
Da muss noch ein bisschen Wasser die Wuhle runterfließen. Da bin ich nicht so bei Tim irgendwie. Das wäre zwar eine schöne Geschichte, aber darum geht's nicht. Das eine wird unabhängig vom anderen geplant.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Also ihr habt ja im letzten Jahr die Stadionpläne vorgestellt und so. Jetzt ist es gefühlt, also jetzt nur für mich, hier aus Hamburg heraus, so ein bisschen ruhig geworden. Man hört jetzt gar nicht mehr so viel, wie ist denn da der Stand der Dinge. Ich glaube, ihr wart jetzt in den letzten Monaten Bauantrag, Planungsphase sowieso.
Das ist... Also wenn, ich weiß nicht, wie viel ihr ins Detail da gehen wollt, ich versuche es mal ganz kurz zu halten.
Ja, ich habe ja gesagt,
das wäre gut.
Ja, ich habe ja letztes Mal erzählt, Clubhaus sollte jetzt eigentlich demnächst anfangen. Da warten wir jetzt im Prinzip gerade auf den angenommenen Bauantrag. Dann könnte es dann auch bald mal losgehen. Das ist dieser erste Schritt, bevor das große Projekt Stadionumbau komplett umgesetzt werden kann. Das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis man da Klarheit hat. Bisher gibt es aber noch genau keine öffentliche Information.
Nee, das ist aber, dafür ist Union ja bekannt, also nur dann zu reden, wenn es was zu verkünden gibt. Der Präsident hatte gesagt, dass sie halt im Spätsommer, Frühherbst dann quasi mit dem Spatenstich für Clubhaus loslegen wollen. Das Clubhaus wird halt nach einem anderen Baurecht, also Quatsch, das Baurecht ist das gleiche, nach einem anderen Paragraphen im Baurecht gebaut. Das ist einfach quasi so ein Erweiterungsbau, dann stellst einen Bauantrag, 3 Monate und dann musst du nicht weitermachen. Das Stadion wird im Prinzip gebaut wie ein Neubau, also, weil es nicht mehr als Umbau geht. Und dann musst du halt dann die ganze Verkehrsgutachten und so weiter, Anwohnerbeteiligung, genau. Das dauert. Und ihr wisst, Großstädte, wachsende Großstädte da und alle wollen aber leben wie auf dem Dorf. Das ist schwierig. Köpenick hat in den letzten 10 Jahren über 10% Bevölkerung dazugewonnen. Verkehrsmäßig wurde da gar nichts gemacht. Also weder es fährt da mehr S-Bahn noch mehr Straßenbahn oder irgendwas. Also
ist ja jetzt schon Pain eigentlich so.
Ja, das ist schon die ganze Zeit Pain. Ja, und dann ein Stadion mit 38.000. Klar haben sie gemacht, dass sie auf keinen Fall einen Parkplatz mehr hinstellen werden. Das soll alles über öffentlichen Nahverkehr laufen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, wie das Verkehrsgutachten dann kommt. Aber da gibt es auch keine Wasserstandsmeldung bei Union, weil das auch Gift wäre im Moment. Ja, also weil alles, was sie jetzt irgendwie sagen, würde dann halt so in Verhandlungen irgendwie, würden sie halt ihre Verhandlungsposition schwächen. Die wären schon, das wird länger dauern. Gedacht war halt eigentlich, dass man bis 2020 damit fertig wäre mit dem Bau. Aber das fand ich schon sehr ambitioniert, für wie viel... wie viel in der Verwaltung in Berlin eigentlich möglich ist an Tempo. Ja. Naja, nee, das ist jetzt nicht, ich möchte nicht die Verwaltung jetzt runtermachen, sondern die haben einfach kein Personal, also um Sachen durchzuführen. Ja, die sind einfach so totgespart, gerade auf Bezirksebene, wo die Bauanträge da behandelt werden, die schaffen das überhaupt nicht, da hinterherzukommen. Und wer mal in Berlin versucht hat, in letzter Zeit ein Auto anzumelden, der wird wissen,
ja, ich zum Beispiel.
Ja, also unter 4 Wochen kriegst du kein Nummernschild. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit. Und deswegen ist das schon sehr ambitioniert und gerade viele Eigenheime sind da entstanden, also Eigentumswohnungen und so weiter. Und die Leute sind ja dann im Zweifelsfall auch sehr klagefreudig, wenn es dann um Lärmemissionen oder so geht. Deswegen Clubhaus, ja, Nachwuchsleistungszentrum mit Internat, erwarte ich auch den Spatenstich demnächst. Also beziehungsweise,
jetzt im Herbst jetzt.
Ja, dass da losgelegt wird, das ist über die Spree drüber, auf der anderen Seite wird da gebaut. Da soll ja dann perspektivisch, wenn noch Grundstückskäufe stattgefunden haben, auch ein Amateurstadion noch entstehen, wo dann auch die Frauen spielen können und auch bis Regionalliga gespielt werden kann, sodass man da halt ein bisschen mehr machen kann und das vielleicht auch mehr bespielt werden kann, also wo man kleinere Spiele machen kann. Im Moment muss man ja für jedes halbwegs sicherheitsrelevante Testspiel auch ins große Stadion gehen. Das ist natürlich eigentlich keine Lösung, erst recht nicht, wenn du halt so viele andere Veranstaltungen in diesem ganzen Stadiongelände unterwegs hast.
Ja, klar, also das ist natürlich auch irgendwie. Ne?
Ja, da ist, aber ich glaube, das ist das geringste Problem. Der Punkt ist halt, wenn du da irgendwie Konferenzen und sonst was stattfinden hast oder irgendein Vertretertreffen von Coca-Cola und alle mit ihren Autos auf dem Parkplatz stehen und dann soll bloß ein Testspiel stattfinden, das wird dann alles ein bisschen komisch. Deswegen so rum, aber das ist vielleicht die kurze Version von, was sie alles bauen.
Gut, also ich nehme mit Clubhaus, Vereinshaus und NLZ irgendwie beginnt dann demnächst.
So. Ja, genau.
Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich schon, wenn wir im Frühjahr dann das Gespräch machen zum Rückspiel, vielleicht schon mal sagen, da ist schon was.
Ja, das sollte dann im Sommer fertig sein, ja, davon gehe ich aus.
Genau, okay. Gut, kommen wir nochmal zum Sonntag. Also ihr habt das erste Handspiel 1-0 gewonnen, Groß wurde spät eingewechselt und hat dann aber diesen entscheidenden Freistoß gemacht, genauso wie wir mit Knoll in Magdeburg. Was meint ihr denn, was das wird am Sonntag? Per se ist es ja ein Spitzenspiel, ne?
Also, ich frage jetzt mal ganz kurz, spielt Robin Himmelmann weiter bei euch im Tor?
Ja.
Das ist schön.
Ja. Also Herwagen
ist jetzt, ne?
Genau, ist am Wochenende verkündet worden, geht zu Ingolstadt.
War das überraschend? Er ist aber eigentlich zu gut für zweiter Torwart irgendwie jahrelang, ne?
Ja, also die sind halt immer auf Augenhöhe gewesen, die beiden. Und er hat ja auch diese starke vorletzte Saison gespielt, wo Himmelmann verletzt war. Und wir waren immer sehr stolz darauf, sagen zu können, wir haben zwei Torhüter, die auf Augenhöhe sind. Das Ding ist halt so, er ist jetzt sogar... er war jetzt sogar auf der Tribüne auf den ersten drei Spielen, meines Erachtens, zumindest die letzten beiden. Und er ist dem Verein sehr verbunden, er ist den Werten sehr verbunden. Und wir sind auch alle, fanden ihn immer total toll, dass er halt so auch diese Werte in die Welt getragen hat. Und ich hätte ihn, oder wir alle haben ihn schon gerne bei uns gesehen. Ist aber auch verständlich, dass jemand nochmal irgendwie, der wirklich richtig fit und im Saft ist, auch nochmal spielen will. Und Ingolstadt hat jemand gesucht, der hinter Knaller zumindest gleichwertig ist und dann auch irgendwie den Konkurrenzkampf da schüren kann, nachdem, ich weiß gar nicht, wer das war, anderer Torhüter von denen jetzt auch noch kurzfristig gewechselt ist. So, und insofern Herwagen kommt aus dem Süden, aus München, ist jetzt also mit Ingolstadt nicht so weit weg. Ich kann das verstehen. So.
Aber das ist halt im Prinzip jetzt auch erstmal wieder zweiter Torhüter.
Ja, muss man mal abwarten. Also ich denke schon. Also Knaller ist natürlich auch Knaller. So, nee, also er ist schon echt ein guter Typ, guter Torwart. Aber ich glaube, er hat auf jeden Fall Chancen, sich dann irgendwie da reinzuspielen in diese ganze Geschichte. Muss man auch mal abwarten, wie die nächsten Spiele, sage ich mal, bestreiten. Bei uns ist es natürlich so, wir haben halt mit Sven Brodersen einen dritten sehr guten Torhüter, der aus der eigenen Jugend kommt und der da auch perspektivisch hinter Himmelmann irgendwann die Nummer 1 werden kann. So, und ein Herwagen dann schon im fortgeschrittenen Fußballalter, also ja, Der Verein hat ihm wohl auch laut Statement irgendwie gerne eine Freigabe gegeben, weil er halt wirklich sich immer sehr, sehr für den Verein verdient gemacht hat, sportlich wie aber auch, ja, wie soll ich sagen, vereinspolitisch. Und ja, jetzt gehen wir mit Himmelmann und Brodersen weiter. Muss man mal schauen. Also ich bin jetzt mit Himmelmann sehr zufrieden und sage jetzt nicht, dass das irgendwie ein Qualitätsverlust ist oder so. Kann man ja auch gar nicht sagen, nachdem Himmelmann jetzt auch letzte Saison komplett gespielt hat.
Ja, ich wollte ja nur auf diesen Fehltritt von Himmelmann in einem Spiel erinnern.
Ach so, das meinst du. Die Grasnarbe kennt er jetzt in der Försterei, das wird also nicht wieder vorkommen.
Also 90. Minute wird er den Ball demnächst vielleicht anders weghauen.
Das hat auch wirklich tief gesessen, ich glaube, bei ihm sowieso und bei uns ja auch. Und naja,
so. Klar.
Ja. Das war ja aber auch nur das Sahnehäubchen auf eine ganz desaströse Saison.
Ja. Und, ich freue mich jedenfalls wie immer eigentlich auf diese Spiele. Wobei die aber halt, ich kann ja jetzt nicht sagen, hier bin 100% sicher, Union schießt euch aus dem Stadion. Weil das, was wir vorhin ja gesagt haben, wir brauchen auch erstmal Zeit, um irgendwie zu sehen, wie es läuft und wie die Mannschaft sich findet. Keine Ahnung, wie das da jetzt ausgeht. Ich erwarte aber, dass es halt für Zweitliga-Verhältnisse doch angenehmer anzuschauen sein wird.
Also ich tatsächlich erwarte, so nach dem, was du erzählt hast, Stabilität in der Abwehr und so weiter, dieses Ganze und auch nach den Ergebnissen, zumindest im Punktspielbetrieb die ersten beiden, könnte ich mir vorstellen, dass es auf ein 0-0 oder sogar ein 1-1, vielleicht sogar ein 0-0 drauf hinausläuft. Aber sowas stelle ich mir vor. Ja. Also wir haben gerade ein bisschen Probleme in der Abwehr tatsächlich.
Das hört man gern.
Ja, ich natürlich nicht so gerne. Also Ziereis ist noch nicht komplett voll da, kann man ihm auch nicht vorwerfen irgendwie, aber super lange verletzt letzte Saison. Sobich ist weg. Ziereis soll das alles übernehmen, kann man jetzt aber auch nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie 1-1 da den Sobich macht. Avevor hat sich in Wien eine Schienbeinprellung zugezogen. Es könnte sein, dass der dann gar nicht spielt am Wochenende. Ja, und ich könnte mir dann aber gut vorstellen, dass man eventuell dann Knoll von der Sechserposition damit in die Abwehr zieht, weil er halt tatsächlich sehr viele Positionen spielen kann. Heißt aber auch, dass wir eine völlig neue Abwehr haben, gefühlt irgendwie. Und
Wie habt ihr denn jetzt zuletzt so gespielt? Habt ihr mit Viererkette gespielt? Oder?
Total erfolgreich. Ja, also genau, also das war jetzt am Wochenende im Pokal, wo wir ja nun verloren haben, aber wo wir, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht irgendwie schlecht verloren haben, sondern einfach, das war ein richtig geiles Spiel gewesen. Haben wir 4-1 gespielt, können aber auch mit Dreierkette spielen, wobei sich dann halt irgendwie die Leute aus dem Mittelfeld, die spielen so eine Halbposition zwischen Abwehr und
Das ist also Knoll war dann die Eins sozusagen, die erste Eins. Bei den 4-1.
Wie meinst du das?
Na, bei dem
4-1. Ja, genau. Ist die erste 1, spielt auf der 6 defensiv, ist derjenige, der dann für die Spieleröffnung auch zuständig ist, was er ziemlich anständig macht, finde ich. Buchtmann hat in Wien nicht gespielt, der ja so auch den offensiveren Part einnimmt im Mittelfeld, also so klassische 10. Der hat sich an der Hand operieren lassen. Ich weiß auch gar nicht genau die Hintergründe, was da mit der Hand gewesen ist. Auf jeden Fall soll er mittlerweile wieder ins Training eingestiegen sein. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der dann auch wieder spielt am Sonntag. Und wir haben, ja, im Sturm, muss man auch mal gucken, Alagui hat sich ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der ist ziemlich weggewemst worden vom Torwart und der hat eine Rippenprellung. Und da muss man immer sagen, der, der das schon mal hatte, also ich in dem Fall, kann sagen, eine Rippenprellung ist ziemlich langwierig, viel länger als ein Rippenbruch.
Ja, tut auch weh.
Aber halt tatsächlich wirklich wochenlang richtig Schmerzen. Da muss man mal gucken, ob der überhaupt spielt. Also könnte eine Mannschaft Sonntag auftreten, die dann schon in einigen Teilen verändert ist. So, und also wer momentan richtig gut drauf ist bei uns, ist Richard Neudecker tatsächlich, der irgendwie auch schon jetzt 2 Tore geschossen hat und ja, also wirklich einen ziemlich guten Eindruck macht. Mölle Dedi macht einen guten Eindruck. Sobota, da ist noch Potenzial nach oben, das ist noch nicht so das richtig, richtig Gute, der über rechts kommt. Ansonsten haben wir dann halt, also könnte ich mir vorstellen, dass eventuell irgendwie so eine Doppel-6 defensiv spielt am Sonntag, das könnte dann Nerig und Flum sein. Vielleicht sogar Flum ein bisschen offensiver bei dieser Doppel-6, das könnte ich mir gut vorstellen. Also Flum hat auch einen guten Eindruck, finde ich gut, dass er da auch spielt, ist wirkt so, als ob er da halt irgendwie die Saison so als so ein Leader auch ausfüllen kann neben Knoll. Das passt gut. Also Knoll ist auch ein unglaublicher Neuzugang eigentlich. Also wir haben ja nur einen Neuzugang geholt, das ist der Knoll. Der sich gleich mit so einem sensationellen Freistoßtor in Magdeburg quasi Hallo gesagt hat und der irgendwie, will ich nicht sagen, wie das viele sagen, der sich optisch gut bei uns macht. Das ist natürlich irgendwie, kommt dem Ganzen, ja, ist viel zu kurz und wird ihm nicht gerecht. Aber dann hat sofort gemerkt, der Typ bringt eine richtige Präsenz mit auf den Platz halt. Ne? Und wurde da halt wirklich punktuell in diesem einen Neuzugang, wurde da richtig viel gemacht. Ansonsten ist es so, wir haben auch nur einen Neuzugang, weil halt relativ viel investiert wurde, auch in der Sommerpause. Also man hat nochmal analysiert, woran lag das eigentlich, dass wir jetzt auch so schlecht abgeschnitten sind. Und er hat gesagt so, ja, das Spielermaterial kann man schnell auswechseln. Wir würden aber jetzt erstmal sehen, dass wir eher in die Infrastruktur investieren, also eine neue Rasenheizung oder überhaupt erstmal eine Rasenheizung auf dem Trainingsplatz, neue technisch-sportliche oder technisch-medizinischen Sachen. Ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich diese Teile, die man so um die Brust trägt, diese Sensoren, sieht man jetzt immer mal wieder, wenn man sagt, so, wer ist denn der Typ im BH dort, wo halt genau ausgemessen wird, wann ist wer irgendwie erschöpft, wann muss er aus dem Training genommen werden. Also da hat man wohl viel investiert. Und auch nochmal in einen Teammanager Geld gesteckt, den es jetzt, sag ich mal, die Position gab es in den letzten 3 Jahren nicht. Und dann halt punktuell mit Knoll verstärkt und man setzt da voll in den bestehenden Kader von der letzten Saison.
Was macht denn ein Teammanager?
Der ist zum Beispiel dafür verantwortlich, mit irgendwie die Trainingslager zu koordinieren, aber auch zum Beispiel bei Spielern, die vielleicht neu sind, mit auf Wohnungssuche zu gehen tatsächlich und so Alltagsgeschichten für die abzuwickeln, die dann wiederum entlastet in ihrem normalen, sportlichen.
Also quasi so der Hausmeister für die Profimannschaft.
Wenn man das so sagen darf.
Bei Union die, wie heißt sie noch gleich, die Mutter von dem Ex-Spieler?
Ist nicht ganz das Gleiche.
Auch jemand, der sich darum kümmert, wie wird zu Auswärtsspielen angereist, in welchen Hotels nächtigt man, einfach der den Rahmen steckt, damit dieses Team einfach sich um die wesentlichen Sachen kümmert.
Mannschaftsbetreuung heißt das, glaube ich, bei uns
im Wesentlichen. Ja, und das ist vor allem das, was quasi, quasi so die sportliche Leitung zu entlasten. Ne? Also das ist ja so, genau. Ist ja wirklich Shit-Arbeit, die du eigentlich sonst einer hochbezahlten Person überlässt, wo du sagst, das ist eigentlich Quatsch.
Ja, wir hatten ja früher Bönig und als der dann weggegangen ist, wurde das halt so auf mehrere Schultern verteilt und da hat man gesagt, okay, das ist vielleicht Defizit auch wegen der Absprachen unter diesen mehreren Menschen, das waren 3 meines Erachtens, die sich das geteilt haben, hat gesagt, so, man möchte das wieder bündeln auf eine Position.
Ja. So. Okay. Ja, ich finde es erstaunlich mit dem einen Neuzugang immer noch.
Ich habe auch noch mal eine Frage, wie geht's euch denn mit Kauczynski als Trainer so?
Also, ich kann ja erstmal nur von mir sprechen. Mir geht's damit gut. Also, man hat das Gefühl, auch jetzt in den ersten 3 Spielen, er kann sich taktisch auf den Gegner einstellen. Er weiß genau, was er da taktisch einstellen muss. Das sah gut aus. Kann man auch nicht anders sagen mit den ersten beiden, Siegen in der Saison. Und man hat auch das Gefühl, er weiß genau, wann er wie wechselt und wie er umstellen kann. Also, das hat man jetzt tatsächlich auch gesehen gegen Darmstadt. Da ging halt nicht viel durch die Mitte. Mit Flanken ging auch nicht viel. Er hat dann halt gesehen, man könnte sich halt über die Außen flach, wenn man da ein Übergewicht schafft, nach vorne spielen. Und genauso sind halt die Tore gefallen. So, also ich kann einfach nur sagen, der ist da jetzt genau richtig, wo er ist. Macht halt einen sehr guten Eindruck, wie er taktisch aufstellt und wie er reagiert auf die einzelnen Spielverläufe.
Ja, okay, ich hätte vielleicht meine Frage anders stellen sollen. ich meine, ihr habt ja jetzt mit Ewald Lien da so eine Epik auf einmal in eurer Trainergeschichte. Passt denn so ein Kauczynski da auch genauso in das Fangefüge rein oder leiden die jetzt alle sozusagen unter dieser Ewald-Nachfolge?
Also wir hatten ja zwischendurch auch noch Olaf Janssen als Trainer. Insofern ist es ja jetzt nicht eine direkte Nachfolge.
Nee, aber das hat ja zum Beispiel nicht ganz so gut. Ja gut, das war dann eher dem Sportlichen geschuldet. Ja. Ne? Aber
ja, natürlich auf so einer emotionalen Ebene ist das natürlich immer schwierig, alles was nach Lien kommt. Das ist völlig klar.
Ja.
So, also, aber das sind natürlich ja nur, so ja, klar, das sind die Sachen, die man von außen bewerten kann. Natürlich ist Kauczynski ein anderer, aber also er wirkt jetzt nicht, ja, also er wird schon, sag ich mal, sympathisch, nicht so, wie soll ich sagen, also er geht vielleicht nicht so auf die Fans zu, aber ist jetzt auch nicht unsympathisch, also das passt schon ziemlich. Also ich glaube, Olaf Jansen war da wesentlich neutraler so. Und das war, glaube ich, der härtere Cut auch zwischen also Lien und Olaf Jansen. Der Cut vielleicht von Lien zu Kaczynski wäre dann gar nicht so hart gewesen. Und ansonsten ist, sagt man ja immer so, ich kann das nicht ganz beurteilen, aber Lien ist natürlich mal gut für ein, zwei Saisons und ist in der Lage da auch über die Motivation zu kommen, aber dann nicht mehr in der Lage halt Spieler weiterzuentwickeln. Und das war dann vielleicht auch der Grund, warum jetzt dann Jansen auf ihn gefolgt ist, was dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen in die Grütze oder ganz schön in die Grütze gegangen ist, gipfelte in zwei Auswärtsspielen, die mit 0-4 und 0-5 verloren wurden. Und dann kam halt Kaczynski, der dann erstmal irgendwie in den ersten beiden Spielen noch im alten Jahr mit mit 4 Punkten gestartet ist, wo man dachte, ja, okay, das macht Sinn. Und dann sind wir trotzdem innerhalb der Rückrunde halt da unten reingeschlittert, wo alle schon dachten, das kann doch gar nicht angehen irgendwie. Das war so ein langsamer, genauso wie bei euch eigentlich auch.
Ja, eigentlich die ganze zweite Liga war ja im Abstiegskampf. Ja,
genau. Und auf einmal standen wir da, genau wie ihr, irgendwie am 30., 31. Spieltag und wussten so, oh Mann, jetzt geht's hier nochmal um alles irgendwie. So. Also insofern, also ich bin ja schon sehr zufrieden mit Kaczynski und ansonsten, wie andere das sehen, weiß ich jetzt gar nicht so. Die Öffentlichkeit ist ihm auch wohlgesonnen, aber was willst du auch machen jetzt, sagen, mit 2 Siegen und wie gesagt ein Pokalspiel, was natürlich wieder mal verloren wurde, was aber wirklich ein richtig gutes Spiel war tatsächlich und da ja durch natürlich ein, zwei Fehler dann irgendwie verloren ging, plus irgendwie, dass unser neuer Stürmer Henk Fehrmann mit 2,1 Meter aus Holland gekommen, da einfach leider 200%ige nicht gemacht hat. Kann man jetzt aber auch nicht unbedingt erwarten, wenn jemand völlig neu irgendwie in der Woche gekommen ist. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er wenigstens einen gemacht hätte. Dann hätte man vielleicht nochmal ins Elfmeterschießen gehen können.
Ja, na, mal gucken, was das Wochenende so hergibt. Wird auf jeden Fall wieder ein schöner Tag. Schade, dass keiner von euch, oder hat sich da was geändert? Wird keiner von euch es ins Stadion schaffen, ne?
Nee.
Mensch, das ist doch die lohnenswerteste Auswärtsfahrt der gesamten Saison.
Weiß ich gar nicht. Wenn man mal so in die St. Pauli-Sphäre sagt, dann sagen wir mal so, oh nee, Berlin muss nicht sein. Irgendwie, ist das irgendwie so mit dem Auswärtsblock dort und mit der Ordnersituation für viele ein Problem. Ich war schon ein paar Jahre nicht da mit dem St. Pauli-Auswärtsspiel, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Aber das ist momentan so die Aussage. Es wird ein Gespräch nächste Woche geben, das wird Tobi Bayer machen. Ich glaube, mit deiner Frau, Sebastian, habe ich gehört.
Genau,
mit Steffi. Genau, mit Steffi. Und dazu weiß ich nicht, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil das noch in Verhandlung ist, wird es auf jeden Fall jemanden geben, der auch von St. Pauli-Seite im Stadion ist. Und ich finde das halt super, dass wir diese Lösung finden, dass Steffi da dabei ist, Tobi, und dann zu dritt und er das so ein bisschen moderiert und ich glaube, da wird auch ein gutes Gespräch bei rauskommen.
Mhm, so. Sehr schön, ja.
Genau. Jo, ja, ansonsten, wir haben schon wieder richtig die Zeit gerissen, aber das ist ja immer so, wenn wir hier mit Union sprechen.
Ja. Auf jeden Fall werden wir euch mit der Schweizer Gelassenheit, die bei uns jetzt eingezogen ist, empfangen und schauen, was dabei herauskommt.
Du kannst das richtig gut machen.
Ist die überall bei euch eingezogen, die Gelassenheit? Auch rund ums Stadion?
Bei mir schon, ja.
Derzeit
ist eigentlich alles relativ entspannt, würde ich sagen. Also ich meine, es gibt jetzt nichts, worüber man sich jetzt beschweren kann. Kein Spiel verloren und in der zweiten Runde mehr kann man jetzt erstmal nicht erwarten.
Okay, also nochmal kurz Tipp. Ich sag mal, 0-0 wird das.
Ich sehe da Tore fallen. Aber ein Unentschieden kann sein.
Oh Gott, ihr wollt von mir Tipps hören? Das geht da immer
nicht. Ich mache das eigentlich gar nicht, aber ich dachte, ich mache es einfach mal jetzt. Ich finde es auch nicht gut.
Ich sage ganz lässig ein 1-0. Also das ist okay. ganz unangenehm. Ach. Sebastian Andersson, Kopfball. Tut mir leid.
Gut, okay. Ja, dann, wir haben viel erfahren heute Abend über diverse Sachen bei Union. Ich glaube, damit können wir den Laden auch zumachen für heute.
Ich hätte noch so viele Themen, aber ich möchte euch echt das Format hier nicht sprengen.
Ja.
Das kann man sich im Text tiefergehen anhören.
Genau. Ihr habt eine gerade aktuelle Folge nach dem Jena-Spiel gemacht.
Genau.
und macht ja sowieso immer nach jedem Spiel eine
Folge. Nach jedem Spiel. Fast nach jedem Spiel.
Naja,
nach dem
die Quote ist noch nicht so gut in dieser Saison.
Nach dem Köln-Spiel mussten wir leider, weil wir waren im Urlaub und die Telekom hat mit dem Hotspot, ist egal. Und das andere Studio ist gerade in Island unterwegs und das war dann echt ein
bisschen. Immer wenn ich auswärts irgendwo bin, dann fallen die Sendung dazu aus.
Nee, also einmal pro Jahr im Prinzip fällt meine Sendung aus, aber sonst eigentlich nach jedem Spiel.
Ja, also insofern da auch nochmal der Hinweis, dass man da auch gerne reinhören kann, zumindest auf jeden Fall auch dann in der nächsten Woche werdet ihr das Spiel innerhalb vom Textilvergehen besprechen und wie gesagt, Tobi und Steffi und ja, noch jemand weiteres wird dann das NDS machen nächste Woche und dann
trotzdem, sind wir auch schlauer. Trotzdem möchte ich doch den St. Pauli-Fans den Besuch in der alten Fösserei nochmal nahelegen, weil vielleicht hat sich das noch nicht so ganz rumgesprochen und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich habe die alte Fösserei jetzt noch nie als Auswärtsgast betreten, ja. Das mag sein, dass es da Mängel gibt und das wäre auch mal interessant, das zu erfahren, wenn es so ist. Aber grundsätzlich denke ich, können wir atmosphärisch auf jeden Fall eine Menge bieten. Da gibt es jetzt nicht so viele Spielstätten, wo die Stimmung so garantiert gut ist. Und von daher, ich denke, Berlin ist eine Reise wert.
Also wenn man erstmal im Gästeblock ist, ist es ein gutes Erlebnis. Ich weiß, was ihr meint mit den Ordnern. Es war ein Thema vor einer Weile. Ich kann aber jetzt nicht sagen, wie das jetzt da der aktuelle Stand ist. Die Wege zum Stadion für Gästefans sind auch mit suboptimal noch gut beschrieben. Ja, da ist auch wirklich viel nach oben noch möglich. Und es ist auch so, und ich glaube, das müssen wir uns alle, auch die jeweils unsere Vereine so sehr mögen, müssen wir uns eingestehen, wenn wir von unserem eigenen Stadionerlebnis ausgehen, das ist niemals das gleiche Stadionerlebnis Erlebnis wie für Gästefans. Und man hat selten die Möglichkeit, sich das mal so anzutun, wie Gästefans das erleben, weil man müsste schon mal in den vollen Gästeblock gehen und nicht, wenn Sandhausen kommt oder so, dann ist super chillig, ja, das ist überhaupt keine Frage. Aber dann muss man halt mal mit Dynamo Dresden in den Gästeblock gehen. Und dann weiß man ungefähr, wie es ist. Ich war jetzt in Jena und war doch freundlich gesagt entsetzt. Und weder gute Sicht noch irgendwas, ja, und Dixie Klos und vergittert und ach, was ist hier, also ganz viel unangenehm, aber auch vieles auch wiederum sehr angenehm. Also ich weiß, dass es super anders ist, das betrifft, wie gesagt, jeden Verein und man müsste eigentlich der Ehrlichkeit halber auch sagen, wenn man sich darüber unterhält, dass man sich das auch mal selber anguckt, sich selber ein Bild davon macht.
Vielleicht auch nochmal eine gute Geschichte, wenn wir das NDS machen, dass dann vielleicht nochmal derjenige vielleicht schildert, woran es dann liegt, der dann auch aus St. Pauli sich dann...
Ja, das und vor allem, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also ich kannte das von Dynamo Dresden, die machen das also jetzt schon sehr lange so, dass die, weil die ja so einen schlechten Ruf hatten auswärts, nicht immer unberechtigt, ja, jo. Und die haben, wurden dann auch entsprechend empfangen, sowohl von Polizei und so weiter und so fort, auch mit entsprechenden Maßnahmen. Und die haben dann so Umfragen angefangen. Also die machen nach jedem Auswärtsspiel eine Umfrage, was und so weiter und so fort, ziemlich präzise. Union macht das jetzt auch. Und
bei den Auswärtsfans?
Nee, für die eigenen Fans, wenn die auswärts unterwegs sind.
Ach so, so.
Und das bei Dresden wird es auch ausgewertet, bei Union, ich habe mich bisher nicht so drum gekümmert, müsste ich nochmal gucken, ob das auch öffentlich ausgewertet wird, wie bei Dresden. Aber das kann man sich dann auch mal anschauen und dann kriegt man ungefähr mal ein Gefühl, ehrlich gesagt, also nicht nur ein Gefühl, sondern man kriegt auch so ein bisschen Daten, also weil man das so ein bisschen verfolgen kann und es sind halt viele Leute. Und wenn dann gesagt wurde, ja, Shuttle super scheiße, zum Beispiel, weiß ich nicht, gestern in Jena fahren da zwei Busse und dann steht man die ganze Zeit und wird von der Polizei festgehalten, ist das halt super ätzend, ja. Oder man wartet eine Stunde, bis man aus dem Gästeblock raus kann, weil die Polizei das blockiert, dann ist das halt ätzend. Also solche Sachen kommen dann mal raus und dann kriegt man strukturell auch mal ein bisschen was mit, was über so bestimmte Einzelfälle, die es ja natürlich auch gibt, hinausgeht.
Die Unioner Fans haben ja übrigens einen eigenen Pokal, den sie, glaube ich, jede Saison ausloben. Wer hat eigentlich in der letzten Saison gewonnen?
Diesen JWD-Pokal, ne?
Der JWD.
Wo es am schönsten ist. Also JWD ist ja berlinerisch für ganz weit draußen. Und das ist tatsächlich, da wird dann halt immer das beste Erlebnis irgendwie, was man irgendwo hatte, gekürt. Und das finde ich auch so auch eine positive Art, mal mit solchen Sachen umzugehen, dass man halt die Leute, also wo es besonders toll war, dass man denen auch so ein Feedback mal gibt und das wird dann halt beim jeweiligen Auswärtsspiel in der nächsten Saison dann halt
Wer hat denn letzte Saison gewonnen?
Also das ist eine gute Frage.
Ich versuche das gerade herauszufinden, aber es scheint unterdokumentiert zu sein.
Aber ich wollte nur sagen, also ich verstehe was und was ihr da meint mit dem Gästeblock und ich kenne diese Beschwerden von vor ein paar Jahren. Ich weiß aber, wie gesagt, aktuell nicht, ob sie so sind.
Ja, kann man ja dann ja auf jeden Fall nochmal im NDS ansprechen. Kannst du schon mal Steffi auf die Agenda schreiben.
Dass sie sich mal mit ein paar Ordnern auch unterhält.
Danach zu fragen, das und natürlich irgendwie dann auch mit dem St. Paulianer oder der St. Paulianerin, die dann im Stadion sein wird, mal zu fragen, wie ist das denn eigentlich? Und ich würde mir wünschen, dass man das vielleicht mit allen Vereinen macht, die dann mal sagen, wie das auswärts so ist. Und da wäre ich jetzt schon mal gespannt, was bei Magdeburg rauskommen
würde. Ja, die haben einen schlechten Ruf, ne?
Unglaublich. Also das war bei uns jetzt ja schon unglaublich eigentlich.
Und mit Darmstadt jetzt auch, ne?
Und Darmstadt hat auch gerade ein Statement rausgehauen. Das muss ja,
richtig krass.
Es liegt jetzt nicht direkt irgendwie unbedingt am Stadion drin oder so, sondern eher, wie sich halt die Polizei dort artikuliert irgendwie bei der ganzen Geschichte.
Ja, also die Schwierigkeit dafür können sich natürlich die Leute jetzt aus Darmstadt wenig kaufen. Ich glaube, bei euch war es die Magdeburger Polizei, in Darmstadt war es eine Thüringer Beweis- und Festnahmeeinheit, die sich so daneben benommen hat. Das ist jedem Auswärtsfan egal, wer einen da gerade den Stress macht. Ja,
genau.
Sind aber natürlich faktisch durchaus unterschiedliche Sachen, spricht aber auch andererseits für eine bestimmte Art von Kultur, die da irgendwie herrscht. Und ich glaube, bei Magdeburg, die sind ein bisschen gebranntes Kind. Ich will es jetzt sagen, nur kurz, das ist völlig weit von unserem Thema weg, aber ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer da im Interview war beim Deutschlandfunk von Magdeburg, ach ja, der sportliche Leiter, und der wurde gleich wegen Ausschreitungen angefragt und so weiter, was da jetzt ist und so, und es hätte ja viel gegeben. Und es gab de facto bei Magdeburg im Stadion überhaupt gar keine Ausschreitung, schon sehr lange nicht. Ja. Und es gab also vor dem Stadion oder sonst irgendwelche Sachen, also so außerhalb, passieren halt Sachen. Aber da kannst du als Verein dann halt, ist auch wirklich schwierig, da bestimmten Einfluss zu nehmen. Ja. Also auch der 1. FC Köln kann jetzt nicht dafür, dass da Kölner Fans einen Union-Bus einen Peilsender angehängt haben und den dann mit Steinen beworfen haben, obwohl der mit Polizeieskorte da rausgefahren ist. Ja. Also das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber es wirft gerade ein sehr schlechtes Bild auf Magdeburg, das stimmt. Und ich beobachte das auch mit so einem leichten Augenrunzeln, weil uns steht ja noch ein Auswärtsspiel in Magdeburg bevor, ist aber noch ein bisschen hin, ob man da überhaupt hinfahren möchte oder nicht.
Ja, ist für euch ja dann eigentlich so um die Ecke sozusagen. Ne?
Ja, aber es ist halt traditionell eher, ich sag mal,
Ostderby.
Eher schwierig, um es mal freundlich zu sagen. Also weil das halt so eine, ich sag mal so, im Geiste so eine Linie ist, so Magdeburg, Braunschweig und vielleicht auch der BFC Dynamo.
Okay. Ja. Ich hätte euch natürlich gerne noch mal so ein bisschen dazu gefragt, zu den Vorfällen in Köln, aber wir sind jetzt schon so weit raus mit der Zeit. Ich glaube, wer das noch mal so ein bisschen nachlesen will, kann das nachlesen.
Genau. Gerne auch bei uns im Blog.
Genau. Einmal zum Textilvergehen verlinke ich nachher und dann
genau.
Kann man das noch mal nachlesen. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend.
Ja, schön. Ja. Sonst machen wir immer nur eine Halbzeit. Jetzt haben wir fast ein komplettes Spiel.
Ja, tut mir leid. Ja, ist aber auch ist okay. Machen wir halt mal so. Also ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen bei Yannick und bei Tobi, wo ich immer predige. Lass uns doch mal gucken, dass wir das mit 30 Minuten hinbekommen. Dann ist immer so das schnell wegsnackbar. Und jetzt bin ich derjenige, der hier komplett schon wieder eine neue Dimension aufmacht.
Mit Union geht das nicht.
Nee, gut.
Alles klar.
Ihr beiden, vielen Dank. Den Hörerinnen wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Forza, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.